Eis von oben gegessen hat.
Hä, wie isst man sein Eis sonst?
Sein Eis von oben.
Isst du es von unten?
Nein, da ist die Kugel, das ist mein Eis, er hat so gegessen.
Ah, okay.
Du meinst, er hat nicht die Seiten abgeleckt, sondern er hat von oben sich das eingeführt quasi.
Genau, aber das so das komplette Bällchen hat er sich so von oben in seinen Mund eingeführt.
Also er hat es quasi einfach abgepflückt oder was?
In sein Mundloch.
Ja, genau.
Wirklich?
Ja.
Das ganze Bällchen auf einmal.
Aber das ist
mit einem Schnapper. Was?
Also ich bin ja jetzt echt niemand. Ich habe als Kind sehr oft sehr schnell Eiscreme gegessen und deswegen kriege ich keinen Gehirnfrost mehr. Ich habe mir das abtrainiert. Ich bin weiterentwickelt, okay?
Mhm.
Ich bin der Alpha. Aber das tut doch an den Zähnen weh. Ich meine, in den Zähnen stecken ja auch Nerven.
Nein, der hat das ja nicht abgebissen. Der hat das aber so daran geleckt.
Ich kenne Leute, die beißen Eis.
Okay, das ist auch
seltsam. Ja, das ist...
Aber das ist so Bällchen-Eis.
Ja, was denn so, wer beißt denn Eis?
Wobei, mal bei so Wassereis, so Capri-Sonne oder sowas, da saugt man das, finde ich. Also man saugt und beißt so, also man beißt nicht, man pflückt.
Aber ja, wie gesagt...
Pflücken finde ich ein gutes Wort.
Stimmt. Oder?
Ja, das hat so Giraffen-Style ein bisschen so.
Also es war voll komisch, weil der hat da wirklich ohne Scheiß gesessen und nebendran war so ein anderes Mädel und die hat sich ganz normal unterhalten, so als wäre das so völlig normal für ihn, dass er so Eis frisst von oben. Das hat mich so richtig
also Jessica,
verstört.
Ich weiß auch nicht, was du mit deinem Freund machen sollst. Und damit herzlich willkommen bei 21 Quadratmeter Eisküche.
Hodensack. Wer jetzt gelacht hat, bekommt erstmal keinen Sexualkundeunterricht. Um den geht's heute in dieser mit Dödeln und Muschis geölten Folge. Andere Themen, Satire, sexuelle Belästigung. Nacktbaden, Verklemmtheit und.
Ja. Bisschen Döner essen und dann schön ein Mikrofon reinreden.
Davon hatten wir es vorhin, Max.
Von Döner?
Ja, auch. Ich hasse es. Oder nee, ich hasse es nicht, aber eine der ekligsten Sachen, die man eigentlich so im Studioumfeld hat, ist, wenn man einen Sänger aufnimmt.
Mhm.
Und du kennst ja diese Netzstrumpf-Popschütze, wie auch immer man das nennen will. Und die davor einen Döner gegessen haben. Und du kommst, und die Recording-Session ist vorbei, der Sänger geht, alles cool, und du machst diesen Popschutz ab. Und während du den abschraubst, kommt dir so ein Schwall an Dönermundgeruch entgegen.
Oh.
Das sammelt sich nämlich extrem in den Dingern. Auch in diesen hier. Ich habe die übrigens schon lange nicht mehr sauber gemacht. Also, guck mal. Ja, der riecht gut zum Beispiel.
Riecht neu. Meins riecht toll.
Die meisten
Meins riecht nach neuer Wohnung.
Ja?
Oh, ich liebe diesen schon. Geruch. Flurgeruch.
Hier, riech mal.
Ja,
riecht willst du auch?
Also, meiner riecht nach Heimat.
Komm, wir tauschen mal. Ich will mal wissen, wie deins riecht. Ich finde, deiner riecht nach gar nichts. Der riecht voll neutral. Okay, Lili, jetzt will ich auch nochmal. Das kann ich nicht ganz zuordnen.
Das so endet auch sehr neutral
die
eigentlich.
Wahrscheinlich seltsamste Einführung, die wir jemals in diesem Podcast gemacht haben. Liebe Zuhörer, wir heißen euch willkommen bei einer weiteren Folge. Heute moderiere ich an und deswegen kann ich auch direkt mal sagen, dass Danny nicht da ist heute.
Stimmt, Danny ist nicht da.
Ist auch gut so, sind wir ehrlich. Ne?
Oder?
Also,
das müssen wir immer
gut,
sagen.
Dass
das ist eigentlich auch so ein Satz, der sehr, sehr häufig fällt. Stimmt, der Max ist nicht da. Also, oh, jetzt habe ich gar nicht realisiert.
Was sagt das über Danny, Max? Was sagt das über euch aus? Seid ihr so Schattengestalten am Rande des Daseins?
Schattengewächse.
Ich glaube, ich war aber auch eine Episode nicht da oder so.
Ja, du warst schon auch mal nicht da.
Ja.
Ist das so?
Stimmt, Lilly war
aber
nicht
ich
da.
Aber
stimmt, die Männer-Episode.
Ja.
Wo wir viel zu wenig über sexuelle Belästigung geredet haben, finde ich. Und darüber, wie viel Angst wir davor haben, mit Frauen noch in einem Raum zu sein.
Aber haben wir da nicht die Gender-Debatte geführt, als Lilly nicht da war?
Auch ein bisschen.
Stimmt,
aber Max, ganz kurz.
Ja.
Findest du es als Mann nicht auch jetzt mit dieser ganzen Debatte um sexuelle Belästigung einfach, hast du nicht auch einfach Angst, mit einer Frau im selben Raum zu sein? Mittlerweile ist es bei mir so, wenn eine Frau in den gleichen Aufzug möchte wie ich und wir sind allein, wir wären allein drin, gehe ich raus.
Safe.
Geh ich raus.
Auf jeden Fall.
Weil ich weiß ja nicht, was passiert. Ich weiß ja nicht.
Ja.
Weißt du, wenn ich eine Frau umarme, also ich mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich habe einfach Angst, dass die denkt, ich belästige sie gerade sexuell.
Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo arbeite und da fängt eine Frau an, kündige ich.
Ja, was sind denn auch die Regeln, weißt du? Ich verstehe auch die Regeln nicht. Wo fängt das denn an? Darf ich sie nicht mehr am Arm rühren? Darf ich ihr nicht mehr über den Kopf streicheln?
Darf ich
ihr
nicht mehr meine drei Finger
in die Vagina stecken? Wo ist da die Grenze? Was, also?
Gibt's da keine Knicke?
Lilly, du als nicht Betroffene, vielleicht doch Betroffene. Erzähl doch mal.
Also ich mache auch immer so einen großen Bogen. Also am besten muss das so laufen wie zwei Magnete, die sich halt immer ganz halt abstoßen. Und
aber wir sind ja verschiedene Pole. Ja, Frauen und ich sind verschiedene Pole. Die Frauen fliegen zu mir.
Eigentlich nicht. Man rotiert, das müsste doch eigentlich so sein. Das wäre voll witzig. Stell mal vor, du bist am Luisenplatz und jeder macht so einen riesen Bogen um den nächsten Mann oder um die nächste Frau.
Ja, aber wegen des Feldes so. Man fliegt ja dann auch einfach so
weg. Ja, man fliegt dann das so über den Luisenplatz einfach.
Auf dem Luisenplatz gäbe es so viele Tote. Wenn immer da Leute so einfach wegfliegen würden, weißt du, wie viele Leute, ich meine, dass da generell auf dem Luisenplatz nicht jeden Tag 20 Menschen sterben, ist so ein Wunder.
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das habe ich mir exakt gestern gedacht.
Das ist der Wahnsinn. Wieso exakt gestern? Was ging da ab?
Eigentlich gar nicht so viel, aber ich habe dann wieder, oder gerade eben, als ich dann hierher gefahren bin, habe ich auch gedacht, hier sind so viele Leute und das ist, und ich muss immer so voll panisch über, weil ich, keine Ahnung, ich bin generell sehr panisch sehr oft. Und dann laufe ich über den Luisenplatz und guck dann dreimal links und rechts und oh mein Gott. Und dann kommt so eine alte Oma mir entgegen. Und das ist auch schlimm. Alte Leute, die dann halt da über diese Gleise gehen müssen und dann so schleichen.
Und dann bleiben sie mit ihrem Holzbein in den Schienen stecken. Alter, und du musst einfach zusehen, wie so sie langsam Horror von der herannahenden Bahn zermatscht werden.
Ja, das ist so meine Horrorvorstellung auf jeden Fall. Was,
mit deinem Holzbein in den Schienen stecken zu bleiben.
Nein, sowas zu sehen.
Ach so,
ja. Und dann so, Gott, was machst du jetzt? Oh Gott, was machst du jetzt? Ja. Hilfst du ihr? Lässt sie jetzt einfach sterben oder so?
Reden wir immer noch über sexuelle Belästigung?
Natürlich. Ich bin auch schon mit meinem Holzbein in den Schienen der sexuellen Belästigung
hilfst stecken. Hilfst du ihr? Lässt du sie sterben?
Ja.
Wo ist denn da auch die Grenze?
Was soll man da tun?
Vor allem, was passiert, wenn du ihr helfen willst, deine Hand rutscht ab und du landest an ihren Brüsten? Ist das dann sexuelle Belästigung?
Oder ist das wie bei Erster Hilfe? Das kann man auch nicht mehr machen, da wird man doch auch direkt verklagt.
Ja, was macht?
Da fasst man den Motorradfahrer an, fällt der Kopf ab und dann kommt man in den Knast. Man kann doch nichts mehr machen.
Ja, oder du gräbst eine Leiche aus und lässt dir von der Leiche einen blasen und eigentlich wolltest du dann eigentlich noch mal helfen.
Ich check jetzt gerade gar nichts mehr. Okay. Ja,
schön.
Das ist schön.
Der Grund, wieso ich übrigens über sexuelle Belästigung gerade geredet habe, ist, weil ich John Oliver relativ aktiv verfolge. Und seine Show hat ja auch einen YouTube-Channel. Und da wurde
heute der Koch, ne?
Da wurde heute ein Beitrag zum Thema Sexual Harassment the Workplace hochgeladen, der auch sehr zu empfehlen ist. Er geht 28 Minuten lang, also ist ewig lang, aber ist sehr unterhaltsam.
Ja, Last Week Tonight heißt
er. Exakt.
Das ist so geil. Das ist so lustig vor allen Dingen. Ich mag seinen Humor.
Ja, ja, auf Dauer ist ein bisschen sehr eintönig, aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Ja, das ist generell schon relativ clever gemacht. Wobei ich mich immer frage, bei diesen ganzen Satire-Sendungen, die sind ja grundsätzlich gut recherchiert und so weiter und informieren ja auch bis zu einem bestimmten Punkt. Aber lenken diese Witze nicht eigentlich von der eigentlichen Thematik ab? Bei mir ist es oft so, wenn ich diese Beiträge gerade bei Last Week Tonight schaue, ab einem bestimmten Punkt bin ich nur noch im Modus und nicht mehr im Ach, was passiert da? Und das finde ich irgendwie, ja, finde ich generell bei Satire ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, der Postillon ist auch sowas. Der Postillon ist mir zu oft zu viel Satire und zu wenig. Das Problem bei Satire ist ja quasi, du greifst etwas humoristisch auf, was in Wirklichkeit aber wirklich scheiße ist. So, und du übertreibst es nochmal, du treibst es noch mehr auf die Spitze, um es noch zu verdeutlichen. Und der Postillon hat für mich zu oft zu wenig Inhalt und zu viel Satire. Macht das Sinn?
Tatsächlich, jetzt wo du sagst, beim Postillon, ich habe das noch nie so richtig mit Statements, mit politischen Themen in Verbindung gebracht. Weil ich finde, es ist zu sehr klamaukig. Also so Nonsens, es ist so eine Nonsens-Satire.
Ja, exakt.
Und deswegen finde ich auch.
Und das ist bei John Oliver auch oft so. Der vergleicht halt teilweise Dinge mit komplett absurden anderen Sachen. Mhm. Also mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel jetzt akut ein, aber es ist halt total over the top. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, es lenkt vom eigentlichen Thema, über das er berichten will, ab. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie weit darf Satire gehen,
Leute? Ja, das schau dir einfach mal, das habe ich letztens mal schon erwähnt, Nanette an. Von Hannah Gadsby, die
thematisiert. Ja, ich habe mittlerweile auch tatsächlich so viel darüber gehört, dass ich mittlerweile fast nicht mehr gucken
will. Ich auch. Aber das thematisiert sie halt.
Ja.
Na, also auch Stand-Up-Comedian und wie sie mit ihren Problemen eigentlich umgeht und dass man eigentlich über die Probleme lacht und sie nicht wirklich anspricht. So.
Der weinende Clown.
Ja, genau. Aber was ist mit Sexual Harassment?
Ja, wie gesagt, er hat das zum Beitrag gemacht.
Ach so,
beziehungsweise seine Redaktion hat einen Beitrag gemacht, den er dann öffentlich moderiert hat. Man muss ja auch mal so fair sein und den Redakteur ein bisschen Credit zollen. Und der ist sehr gut. Der ist sehr, sehr sehenswert. Und da kommt auch eine, ich bin natürlich mit Namen unfassbar schlecht, deswegen fällt mir es nicht mehr ein, eine Woman of Color, die in den 90ern schon einen Prozess durchlaufen hat, der für Furore damals gesorgt hat, zu Wort. Und es wird deutlich gemacht, wie lange es diese Debatte um Sexual Harassment eigentlich schon gibt und dass das gar nicht irgendwie heute was Neues ist.
Absolut nicht,
und, ja. Ja, das ist sehr gut. Und diese Woman of Color hat am Ende nochmal so ein Interview mit John Oliver. Das dauert so, ja, 5 bis 10 Minuten, irgendwas in dem Bereich. Und sie sagt sehr gute Sachen und ist eine sehr weise alte schwarze Frau. So wie wir unsere alten schwarzen Männer und Frauen eben haben wollen. Weise.
Das war ein sehr guter Witz, muss ich sagen. Der hat gut gesessen. Ich will gerade irgendwas sagen, ich hab's vergessen.
Okay.
Ich bin so platt von dieser Scheißhitze im Übrigen. Ich finde das eigentlich interessant, was du sagst, aber ich bin gerade so. Oh Gott.
Willkommen beim Wetterpodcast, gesponsert von Kachelmann Wetter.
Oh,
Thema Verknüpfung. Oh mein Gott. Otto Walkes Gagschule.
Ich finde, dass. Also ich verstehe das Problem, das du quasi ansprichst, aber ich finde bei vielen Formaten, auch wenn man was lustig findet, auch politisches Kabarett zum Beispiel, da sind trotzdem immer Formate dabei, die auch gar nicht immer so krass an die Satire gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Beitrag ist, aber zum Beispiel bei der Anstalt oder sowas, da gibt es ja auch wirklich Sachen, wo man einfach schluckt und die halt auch nicht unbedingt so krass lustig sind.
Ähnlich über sexuelle Belästigung.
Gott. Du machst alles kaputt, Laurin.
Wie weit darf Satire gehen? Bei 21 Quadratmetern.
Ich glaube, es war gerade die Harvey Weinstein Gagschule.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, aber das sind ja zum Beispiel auch, das ist ja auch Kabarett, das ist ja auch Satire ein Stück weit, aber ich finde, das ist teilweise so krass recherchiert und ja, auch so, ich finde, es hat auch teilweise Theaterelemente, wo man jetzt gar nicht, wo das nicht so sehr in den Hintergrund tritt und wo das eigentlich sehr gut aufgearbeitet wird. Und das macht das Neo-Magazin in neuen Formaten zum Beispiel auch, finde ich. Die haben da so ein neues Format, wo sie immer mit viel mit Bildern und Einspielern und sowas arbeiten und auch so Sachen verlinken. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
Wie heißt nochmal das Format mit Sophie Passmann?
Ja,
das finde ich
nämlich
das ist ein perfektes Gegenbeispiel wiederum.
Ist es nicht das mit den Titten. Dicke Titten, Meinungs, also irgendwie sowas?
Dicke Titten, Kartoffelsalat?
Ja, das war auch mein erster Gedanke, aber das ist es nicht, das ist ein Lied. Dicke
Kartoffelsalat.
Das war gut.
Das Gleichberechtigungsmagazin. Dicke Titten, das Gleichberechtigungsmagazin
genau.
Heißt
das. Und das finde ich wiederum too much.
Das ist too much.
Ich glaube nämlich, wenn viele Leute das auf Facebook einfach so sehen, und das wird ja auf Facebook hochgeladen, dann ist der Sprung einfach schon zu weit. Das es geht einfach über viele Köpfe, glaube ich, hinweg,
das Format. Aber das hat ja auch keinen Inhalt, finde ich.
Also, ja, genau, aber das ist, finde ich, das Problem.
Ja, genau, eben. Das sehe ich auch so.
Ich habe einen Beitrag mal davon gesehen, da als ich auch da in dem Studio war für Neo Magazin Royal, weil ich da Tickets gewonnen habe dafür. Voll geil. Da,
Fangirl Lilly.
Oh my God. Da kam halt auch ein Beitrag mit der Sophie Passmann, die ist dann halt auf die, was irgendwie so eine Awardshow, deutsche Awardshow, deutscher Fernsehpreis oder sowas dahingegangen und hat dann mit sau vielen bekannten Leuten darüber geredet. Also so das Thema irgendwie
der einzige
grob angeschnitten.
Gute Beitrag in diesem Format, aber auch schon extrem so geschnitten, dass es halt passt. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig.
Ja, gut, aber irgendwie muss man das, ich meine, das ist halt das Ding bei redaktioneller Arbeit, du musst immer alles irgendwie auf 3 Minuten komprimieren. Das ist halt. Das ist das Schöne bei Podcast im Übrigen.
Die Schauspieler waren auch alle eingeweiht, oder? Also das
genau.
Ist, ne?
Und das haben viele nicht verstanden.
Und genau, das ist
das
nämlich so ein Ding.
Das haben echt viele nicht verstanden.
Richtig. Und das ist, was ich an dem Format meine, dass es über die Köpfe von den Leuten hinwegfliegt.
Ja. Genau, das fand ich nämlich auch krass, weil da waren ja so Leute wie Bjarne Mädel oder so, die ja auch oft in der Sendung zu Gast sind oder Jürgen Vogel oder was weiß ich. Alles so Leute, die halt, also die sowas nicht sagen würden. Und das haben, glaube ich, viele nicht gecheckt. Ja. Weil ich habe tatsächlich in irgendeinem anderen Podcast, der jetzt nicht so gut ist wie unserer zum Beispiel, nicht so gut recherchiert und
gut,
so.
Aber welcher ist es?
Da haben die sich tatsächlich drüber aufgeregt und meinen so, ja krass, was da die ganzen Schauspieler gesagt haben. Und es war halt einer, der wird krank oft gehört. Also es war, ich weiß nicht, ob ihr Gemischtes Hack kennt.
Mit Felix Lobrecht.
Felix Lobrecht,
ne?
Und diesem anderen Lappen da. Den mag ich auch gar nicht.
Okay, komm, Max, mach mal eine öffentliche Ansage hier, los.
So, und zwar.
Find dich nicht witzig, Felix, okay?
Nee, den finde ich gut.
Echt? Du anderer, ja? Komm hier rüber nach Darmstadt, Junge. Ich und meine Gang, wir ziehen euch ab.
Ja. Ja, genau. Und die haben auch drüber geredet. Und dann, ich glaube sogar, dass Felix Lobrecht in den Zusammenhang gesagt hat, dass er diese Sequenz nicht gut fand. Und dann ging es eben, wie gesagt, darum. Und ich dachte mir so, hä, hab ich das jetzt falsch verstanden oder sind die einfach dumm? Ja, und die sind einfach dumm.
Mir ist im Übrigen dann auch, die sind auch dumm.
Fazit,
fertig. Mir ist auch im Übrigen aufgefallen, ich habe ja erzählt, dass ich Flavor of Love nochmal gucke. Einfach so aus Scheiß, weil manchmal liebe ich es mir, so richtig dumme Sachen reinzuziehen. Sowas wie eine Wein-Compilation oder sowas, was ja schon längst ausgestorben ist und was ich auch wahrscheinlich schon in- und auswendig kenne. Und Flavor of Love ist ja so ein 2000er-Format und da merkt man, was das für eine andere Zeit war. Und ich fand das so interessant zu sehen oder zu realisieren, wie sich einfach das Bild so von also das allgemeine Bild von Frauen oder auch von in dem Fall auch Leuten mit Migrationshintergrund, wie sich das gewandelt hat. Mhm. Weil sowas hättest du niemals im Jahr 2018 auf im öffentlichen Fernsehen ausstrahlen dürfen. Mhm. Das würde nicht gehen. Die werden das boykottieren, Die werden das absetzen. Das wäre ein Skandal. Und das war in den 2000ern die beliebteste Show ever, die beliebteste Reality-Show ever. Und ich glaube,
Sunny for Life.
Ich glaube, diese Debatte, die gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Aber man hat es halt in den frühen 2000ern, als ich halt wahrscheinlich auch noch ein kleiner Pimp war und in der Grundschule.
Sehr wahrscheinlich.
Das hat man akzeptiert. So, das ist das Absurde. Ja. Das hat man einfach so, ist halt so, ne? Ist halt Unterhaltung.
Das habe ich mir aber tatsächlich bei mehreren Sachen gedacht in letzter Zeit. Auch bei Modern Family zum Beispiel gab es auch so eine Folge, wo es um so eine afrikanische Familie ging. Und die haben dann irgendwie in einem Hotel gehaust und am Schluss sind sie dann bei der Familie eingezogen. Das war auch so rassistisch aufgeladen, also würde man heute sagen. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das gar nicht so verfänglich gedacht war. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn man da viel reininterpretiert und sowas, dann beginnen Dinge, die vielleicht gar nicht rassistisch sind, auch rassistisch zu werden. Rassistisch? Mhm. Und das ist auch eine schwierige... Wo ist da die Grenze?
Allgemein, Popkultur im Wandel der Zeit ist so ein Thema. Eddie Murphy gilt ja als einer der besten Stand-Up-Comedians aller Zeiten. Wenn man sich von ihm Programme aus den 80ern anguckt, dann sagt er die ganze Zeit Sachen wie Faggot und so weiter. Also die Sachen, die du heute nicht mehr öffentlich sagen solltest. Genauso, ey, schaut euch mal Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, an. Ne? Jim Knopf, der Negerjunge und so. Asiaten, die mit 2 Jahren schon rechnen und dann werden sie gefragt, wieso sie das schon können. Na, das können wir hier alle. Und so, und die alle kein R und kein L sagen können und was weiß ich. Also,
das hat sich schon was getan.
Das hat sich auf jeden Fall was getan.
Auch im allgemeinen Sprachduktus. Also, wie viele Leute kennt ihr, die ernsthaft die Worte Schwuchtel und Neger noch in den Mund nehmen?
Ja.
Ohne das in einem redaktionellen Kontext wie in diesem Falle zu tun.
Da hatte letztens ein Kumpel von mir erzählt, hat eine Diskussion mit einer älteren Dame geführt, die war auch offensichtlich ein bisschen angetrunken, hat dann halt auch so die tolle Aussage gebracht. Ich verstehe das gar nicht, warum darf ich denn nicht mal Neger sagen? So, vor allen Dingen diese Formulierung dieser Frage war so geil. Warum darf ich als weiße, mittel 50-jährige Person nicht mehr Neger sagen? Warum werde ich jetzt begrenzt damit? In meinem Sprachgebrauch.
Warum musst du Neger sagen?
Ja, das ist die erste Frage. Also natürlich, klar, das ist ganz offensichtlich eigentlich.
Das fuckt mich generell ab, dass Leute immer, ich gebe mir tatsächlich mittlerweile Mühe und es scheitert extrem, aber ich mach's trotzdem weiter. Wenn Leute mich zum Beispiel, wenn ich von dir rede, Lilly, und Leute fragen mich, ja, wer bist du denn? Ich sage nie die kleine Asiatin. Ich sag, also wenn,
das finde ich sehr nett.
Ich gebe mir mittlerweile sogar Mühe, nicht klein zu sagen. Ja. Sondern ich sag dann so Sachen wie, naja, die Aufgetrete, die oft hier von Hip-Hop und Popkultur redet und so weiter, weißt du, ich versuche es anders zu beschreiben. Und die Leute verstehen es nie. Das ist so krass.
Das ist echt krass.
Weil die Leute denken echt nur in weiß, schwarz, groß, klein, fett, dünn.
Ja. Unfassbar. Aber du guckst natürlich nach Oberflächlichkeiten, um einzusortieren. Das macht ja schon ein Stück weit auch Sinn. Also, man. sonst würde das Gehirn, glaube ich, auch gar nicht alles verarbeiten können. Das sind dann schon Dinge, natürlich guckst du nach den herausstechenden Merkmalen.
Wieso sage ich denn bei dir eigentlich nie der weiße Blonde?
Das stimmt, okay. Touché. Naja, wahrscheinlich.
Naja, weil die gut, Mehrheit der Deutschen eben weiß ist.
Schon ja, mal, ja. Weil das halt hier...
Danke, Kommentator, danke!
Also, wenn ich den Max beschreiben müsste, und ich glaube, das hatten wir schon mal so etwas Ähnliches, aber... Also, hä, wer
ist du machst es einfach gerne, du beschreibst mal...
Jede Folge.
Describe me like one of your French girls.
Ja. Wer ist der Max eigentlich? Ja, das ist der Blonde.
Das ist das Model.
Das ist das Model. Der modelt. Guck mal, ich hab Modelfreunde.
Voll guck mal, krass. Hier ist ein Foto.
Guck mal, das da, er da.
Hier sind wir zusammen.
Wieso hast du ein Foto von Max in deinem Geldbeutel? Wieso ist dein Handy hinter?
Ja, hast du das zusammengeklebt?
Du hast eine von diesen peinlichen Handyhüllen, wo man Leute drauf druckt. Was ist los mit dir?
Ja, das ist wirklich extrem seltsam, weil ich wirklich viele Bilder von euch auf meinem Handy hab. Das ist aber niemals
an die Elf-Öffentlichkeit gelangen dürfen.
Oh ja, oh ja. Irgendwann wird noch meine Cloud gehackt, dann kommt alles raus. Fuck. Dann alle tiefen Geheimnisse.
Große 21 Quadratmeter Nacktküche-Sendung.
Nein, das fände ich so lustig, oh mein Gott. Und ich glaube, ich wäre der Einzige. Wärst du da dabei? Ich wäre da dabei.
Du wärst voll dabei, ne?
Ja, aber voll im
Du würdest das voll genießen. Das
ich war letzte Woche zweimal nackt schwimmen. Und es war beides mal sehr gut. Einmal war ich unfassbar betrunken in Würzburg in einem Ententeich. Zu dem Zeitpunkt war ich so besoffen, dass mir nicht bewusst war. Also mir wurde es zwar gesagt, aber mir war einfach nicht bewusst, dass es ein Ententeich war. Und einer der Leute, mit denen ich da drin war, hat dann zwei Blutekel in seinen Beinhaaren gefunden. Ich lasse das kurz stehen. Und das andere Mal war ich in meinem ursprünglichen Wohnort, um jetzt keine Probleme zu bekommen, in einem Schwimmbad, in einem Freibad. Und das war so schön. Also beide Male, also das eine Mal war ich, wie gesagt, unglaublich besoffen, deswegen war es sowieso schön. Aber das andere Mal war ich es nicht und es war trotzdem sehr schön. Und mir ist aufgefallen, fuck, wir gehen viel zu selten nacktschwimmen in Deutschland.
Tatsächlich.
Nacktschwimmen ist was so geil.
Das ist schon sehr angenehm.
Hier, diese, es gibt auch so einen FKK-Strand in Darmstadt, diese Grube.
Ja, aber da sind so viele alte Menschen nackt.
Das ist wirklich
so. Bei uns gibt es auch eine FKK-Wiese. Also das ist keine FKK-Wiese, aber alle sind immer sehr viele nackte Männer auch.
Ich finde es gut an Nacktschwimmen auch, wenn man Rückenschwimmen macht, dann schwimmt der Dödel immer oben. Das ist einfach unfassbar lustig.
Ich glaube, ich bin noch nie nackt Rücken geschwommen.
Das musst du machen, das macht so viel Spaß.
Schreibe ich auf meine Bucketlist.
Auf jeden Fall. Aber generell, wo habt ihr schon mal, seid ihr schon mal nackt schwimmen gewesen?
Tolle Frage.
Ja, finde ich interessant.
Kann ich dir beantworten? Nein, nie. Never.
Echt nicht? Wieso nicht?
Ich bin da sehr verklemmt, glaube ich. Das ist, keine Ahnung.
Das hätte ich nicht erwartet.
Ich bin super verklemmt. Das ist einfach so. Auch wenn ich dann unter Mädels oder sowas bin und ich habe mich so geweigert so lange.
Und wenn wieder die Standardfrage kommt, ziehen wir uns eigentlich alle aus?
Aber erst Kästenschlag.
Meine Mutter, die geht oft in die Sauna. Und sie hat davon immer geschwärmt, wie toll die Sauna ist und dass das super für deine Haut ist, dein Immunsystem und total entspannt und sowas. Und
du bist sehr sicher, dass deine Mutter nicht so redet.
Na, die eher mit so einem, ja, total schön da und dann ein bisschen entspannen und... Ich will nicht meine Mutter verarschen, aber die hat so eine...
Genau das gerade. Wie fühlt sich deine Mutter gerade, Lilly?
Aber sie hat so eine süße... Meine Mutter ist halt, sieht ein bisschen aus wie ich, aber so kleiner und schmaler. Nee, sie ist genau so groß wie ich. Auf jeden Fall. Aber so eine kleine, schmale...
Ich verstehe, was du meinst.
Chinesin, total aufgedreht und super, super freundlich und super herzlich. So. Das ist meine Mom. Ich habe die sehr, sehr gerne. Und sie schwärmt von Sauna. Und die wollte immer mit mir in die Sauna gehen. Also, ja, komm mal mit. Und ich habe ihr dann gesagt, so, nee, ich habe keinen Bock drauf. So, weil ich einfach nicht nackig da sein wollte, weil ich das voll, ich fand den Gedanken voll komisch und unangenehm. Und ja, das ist doch nur Frauensauna, ist schon okay. Aber ich wollte das nicht irgendwie. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ja, nee, komm jetzt mit. Und dann habe ich gesagt...
Über die Schulter geworfen.
Ja, genau so. Und dann habe ich irgendwann nachgegeben. Und dann sind wir in die Sauna zusammengegangen. Und ich hatte meinen Badeanzug auch noch mit dabei gehabt. Das war gar nicht so lange her. Das war vor 2 Monaten oder 3 Monaten. Und ich habe mein Bikini mitgenommen. Und die hat mich angeschaut. Und die so, das brauchst du nicht. Das ist schon okay, lass das da. Die werden nicht alle auslachen, wenn du ein Bikini anziehst. Ich so, oh Mann, ey. Und das war so das erste Gefühl. Und dann überall sind dann halt auch ältere Frauen, die sich alle entblößen. Und du so, oh shit, Alter, ich muss das auch machen. Das ist so, oh Gott. Und musst mich richtig überwinden. Aber als ich mich dann überwunden habe und dann auch gesehen habe, das sind, ich meine, das sind alles ältere Frauen. Das sind auch teilweise Mädels dabei in meinem Alter. Und man ist halt unter Frauen irgendwie. Und das war voll irgendwie, war sehr entspannt am Ende. Am Ende hat es mir sehr, sehr gut gefallen sogar. Weil der Körper wurde dann nicht mehr so dieses privatisiert oder sexualisiert in irgendeinem, das war einfach, das ist dein Körper, das ist ein Mensch. So.
Genau das ist nämlich das, was ich daran feiere.
Ja.
Weil ich, versteht mich nicht falsch, ich sage ja immer so, ich habe damit gar kein Problem und so weiter. Das ist natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall wahr. So, also, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, zum Beispiel irgendwie nackt über den Marktplatz zu rennen oder sowas. Nee, danke. Aber es kommt natürlich immer auf die Gesellschaft an. Und generell habe ich das Gefühl, wenn man diese Hemmschwelle mal überwunden hat, die uns allen natürlich innewohnt, bis zu einem bestimmten Punkt. Bei manchen mag der Punkt sehr viel früher kommen als bei jemand anderem jetzt. Aber dann ist es einfach was, was also erstmal sehr verbindet, finde ich. Also gerade in Gesellschaft, wenn man das irgendwie zusammen macht. Und zweitens mal verliert das dann dieses Verruchte, dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Übersexualisierte. Und das ist, finde ich, deswegen finde ich Nacktschwimmen so geil, weil so, man ist einfach zusammen im Wasser und das ist cool und niemand muss da irgendwie jetzt, also ich meine, da gibt es bestimmt Creeps, die da irgendwie nicht cool drauf reagieren, aber mit denen macht man das normalerweise auch nicht. Und dann, wie gesagt, ist man halt einfach mit Freunden, nackig im Wasser und dann ist es halt so, so scheiß drauf.
Vor allen Dingen bei Frauen, also weil das auch eine Frauensauna war, dann ist man, ist mir dann auch klar geworden, wir sehen unten eigentlich alle gleich aus.
So, also ich als Kenner der Vagina kann sagen, dass das absolut nicht stimmt.
Ja,
also
nein,
ich habe bestimmt schon alle Vaginen gesehen.
Alle, groß, sind, Claire.
Ich könnte sie alle mit Namen aufzählen. Claire, Abigail, DeMonte. Das ist eine sehr männliche Vagina. Und nee, die, also da muss ich dir
absolut. Ja, sagen. Ich meinte auch eher sowas
die wie... Die Labia Minora, die Labia...
Halt die Fresse jetzt. so, aber ich meine, so alle Problemzonen, sag ich mal, die eine Frau hat, sowas wie Zellulite oder so diese Streifen oder sowas, das hat halt jeder, ne?
Ja, und seitdem komme ich mit meinem kleinen Penis klar. Danke, Nacktschwimmen.
Ja. Ich meine, für einen Mann ist das bestimmt auch voll entspannt dann zu sehen, dass dann halt jeder anders bestückt ist und jeder.
Ey, ich schaue nur auf den Dödel beim Nacktschwimmen.
Auf aber ganz eigenen. Ehrlich.
Auf den Dödel.
Also wenn ein Typ, keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie an eine nackte Frau denkt oder sowas, dann ist es halt, sieht halt so ein Pimmel halt auch klein aus. Außer beim Fleischpenis.
Mir hat tatsächlich wohl mal eine sehr gute Freundin erzählt, ich wusste sehr lange nicht, dass es den Unterschied zwischen Fleisch- und Blutpenis gibt. Für die unaufgeklärten.
Das erste, was ich höre gerade.
Für die unaufgeklärten Zuhörer darunter.
Ich hab's schon mal gehört, aber irgendwie.
Der Blutpenis ist der Penis, der klein im nicht erigierten Zustand ist und dann deutlich anwächst im erigierten, mit Blut gefüllten Zustand. Und der Fleischpenis ist bereits relativ groß und verändert seine Größe nicht sonderlich im erigierten Zustand. Und sie meinte, dass der Großteil der Menschen einen Fleischpenis hätte. Also rein evolutionär macht das mal überhaupt keinen Sinn. Weil renn mal durch die Steppen der Savanne, wenn du einen Fleischpenis hast, der die ganze Zeit deine Eichel an irgendwelchen Sträuchern aufschlägt.
So geil, ich feiere das gerade so ein bisschen.
Und dann habe ich versucht, ihr klarzumachen, dass das nicht stimmt. Sie hat mir einfach nicht geglaubt und dann haben wir tatsächlich Statistiken im Internet nachgeguckt. Wie auch, also ob die jetzt so gut recherchiert sind, weiß ich natürlich nicht.
Was hat die für eine Stichprobe, frage ich mich.
Vielleicht stechen die einfach so zwischen die Beine und schauen so, ab welchem Punkt die aussagen oder so. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, so, dass irgendwie, was war es, irgendwie 70% der Männer haben anscheinend einen Blutpenis und 30% einen Fleischpenis. Was ich bis heute nicht glaube, weil entweder haben sehr viele Menschen um mich rum einen wirklich kleinen Penis oder es gibt einfach deutlich weniger Fleischpenisse auf der Welt. Weil also im Handballverein hätte ich niemals gesagt. Und ich meine, Jungs, mal ganz unter uns, ne? Ich weiß, ja, wir sind alle voll hetero und so, natürlich gucken wir uns gegenseitig auf den Pimmel. Also mir ist da nie ein Penis aufgefallen, wo ich gesagt hätte, also der wird nicht viel größer, also da kommt nichts mehr rum. Als Kenner, da ist vorbei. Wie sind wir auf das Thema gekommen?
Es ging gerade noch um sexuelle Belästigung.
Du hast gefragt, ob Nacktschwimmen, ob wir jemals nackt geschwommen sind. Max, bist du jemals nackt geschwommen?
Also,
das ist zum, schön zu hören.
Oder?
Zum oder? War ich da nackt?
Jetzt kann ich mir das nämlich vorstellen. Ist das sexuelle Belästigung?
Nein.
Nein.
Vorstellen ist doch keine sexuelle Belästigung. Also bitte. Lauren zieht mich gerade mit seinen Blicken aus. Langsam und genüsslich. Ich war auch schon in der Sauna und ich, ja, aber tatsächlich waren es so gemischt Saunen. Es ist schon irgendwie eine seltsame Parallelwelt, finde ich. Aber auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, irgendwie ist es eben nicht sexualisiert und nicht komisch ab einem bestimmten Punkt. Also die meisten Saunagänger machen das ja echt oft und da steht halt dann schon das in die Sauna gehen im Vordergrund und halt das Schwitzen und Entspannen. Und da gibt's ja auch immer so Eisbecken, schlag mich tot. Und ich find's eigentlich auch ganz angenehm. Also ich bin auch jetzt nicht so der Typ dafür, der jetzt irgendwie bei jedem Schwimmbadbesuch in die Sauna rennen würde, aber ich war schon so ein paar Mal und ich fand es eigentlich schon immer ganz, ganz cool so, entspannend und ja, hab kein anderes Adjektiv
frei
dafür.
Frei von Zwängen.
Ja, und ich war auch schon mal in einem so einem kleinen angelegten See schwimmen, nackt, ja.
Cool.
In oder? Welche Gesellschaft, wenn ich fragen darf?
Das war tatsächlich am Anfang meines Studiums mit Kommilitonen und Kommilitoninnen. Und dann dachte ich mir, so habe ich mir mein Studium vorgestellt.
Yes!
Erstmal reingedödelt.
Als erstmal Ausschlusskriterium, kommt nicht in Frage. Doch schon. Ja. Die geht klar.
Die Labia minora geht gar nicht.
Nee, das. Oh, ich mag ihre. Die Form ihrer Vagina finde ich nicht so schön.
Nee, Vulva.
Ja.
Vagina sieht man nicht. Entschuldigung, ich bin ein Vagina-Connoisseur. Nee, tatsächlich, es gibt, wo wir gerade beim Thema Genitalien die ganze Zeit schon sind. Übrigens fahren wir nächste Woche Genitalien, da freue ich mich drauf.
Was ist los mit dir? Alter, Lauren Stürmer Höchstform. Was geht da ab?
Ich habe mir tatsächlich ab einem bestimmten Punkt in meinem Leben, ich versuche es mal ganz moderell runter zu moderieren, habe ich mir, es gibt auf YouTube diverse, ich meine, dass ich darüber auch schon mal
Pornos
gesprochen habe.
Lauren redet von Pornos.
Sex Education Channel, also Kanäle, Pornos, die von wem auch immer betrieben werden. Ein Bekannter ist zum Beispiel Hannah Witten, heißt sie. Und da geht es primär darum, Leute aufzuklären, in welcher Form auch immer. Da geht es aber nicht nur um Bienchen und Blümchen, sondern eben auch zum Beispiel
um Wespen.
Für Männer, um den Aufbau einer Vagina. Denn viele Männer sind sich, glaube ich, dessen gar nicht bewusst. Und ich glaube, auch bis heute könnte ich nicht alle Teile des Geschlechtsorgans der Frau benennen. Ich glaube, ich kann mittlerweile viele benennen, dank dieser Videos.
Auch nicht.
Ja, okay, aber bei uns ist es ziemlich einfach.
Ja, ne? Das stimmt.
Also Eichelschaft, Vorhaut, ciao. Okay, dann vielleicht noch Hoden und so, aber so viel gibt's bei uns nicht. Wir sind sehr unkompliziert. Ist halt so.
Das ist richtig.
Allein, ich meine, wir pinkeln aus demselben Loch, aus dem wir auch Kinder machen. So.
Das ist richtig. Ja. Das hatte auch jemand zuletzt gar nicht gewusst. Der hat gestaunt.
Ich glaube, das wissen sehr viele Leute.
Der hat gestaunt, dass Pipi woanders rauskommt, als halt so.
Ja.
Ist der Vagina einfach.
Richtig. Ja. Genauso wie viele Leute halt nicht wissen, dass das Ding außen halt nicht die Vagina ist, sondern halt die Vulva. Und so weiter. Und dass es innere und äußere Schamlippen gibt und was weiß ich.
Mhm.
So. Und ich bin sehr froh mittlerweile, dass ich diese Kanäle mir angeguckt habe. Und ich kann die auch jedem tatsächlich nur empfehlen. Und da geht es auch überhaupt nicht um irgendwie hier krass um Bumsen und was weiß ich, sondern geht es einfach um Wissen. Und ich glaube, dass dieses Wissen sowohl natürlich beim Geschlechtsakt als auch einfach generell
wichtig ist. Smalltalk.
Ja. Wie geht's deiner Labia Minora heute so?
Ja. Aber ist frisch, ne?
Ich glaube wirklich, dass das ist, also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass Männer sich untereinander eigentlich nie über Sex unterhalten. Das ist eher so ein Frauending.
Nur auf so eine oberflächliche
Art. Genau, auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Tatsächlich, also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und ich bin, also ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, ey yo, was hast du für eine Stellung ausprobiert? So letzte Woche.
Mit ey yo anfangen.
Nee, also man redet tatsächlich halt als Mann da irgendwie weniger drüber. Ich weiß nicht, ob das tabuisiert ist oder ob das, weiß ich nicht. Aber Frauen machen das ja schon deutlich mehr. Und ich glaube, dass auch...
Nicht zu sehr generalisieren,
aber
ja. Aber
ich glaube...
Aus dem Umfeld kennt man es eher, das stimmt schon.
Richtig. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, dass man sich da, wenn man sich weniger darüber austauscht, dass man natürlich auch einfach weniger darüber weiß oder weniger reflektiert darüber. Und dass es für, auch wenn man tatsächlich, wenn man, wie du gesagt hast, wenn man auf irgendwelche Wissensseiten stößt oder in irgendwelchen Foren oder auf irgendwelchen Internetseiten, dann ist es meistens an Frauen gerichtet. Auch so Sexratgeber oder was auch immer.
Das ist sehr oft auch von Männern verfasst, by the way.
Ja, genau.
Und also auch für Frauen von Männern, was ich auch sehr seltsam finde.
Ganz komisch.
Wurdet ihr von euren Eltern aufgeklärt? Habt ihr den Talk gehabt?
Ich glaube nicht. Und wenn, dann habe ich ihn sehr erfolgreich verdrängt. Ich glaube nicht, dass das nötig war. Ich meine auch, also ich glaube, als Kind kriegt man durch welche Inputs auch immer schon, man bekommt sehr viel früher einen Eindruck von Sex, als glaube ich, als die prüde Gesellschaft denken will. Also ich glaube, dass man schon ab 5 oder 6 Jahren so ungefähr einen Eindruck davon hat, wie das eigentlich läuft und was da so Sache ist, auch wenn man es nicht so ganz checkt.
Die anale Phase.
Beste Phase.
Beste Phase.
Mann, wäre ich da noch gern. Und dementsprechend, also ich meine nicht, dass das jemals wirklich wichtig war.
Das war übrigens Quatsch, das ist nicht die anale Phase mit 5 oder 6.
Deutlich früher,
ja. Wenn überhaupt. Wenn, das ist die Ödipale, aber ich glaube auch nicht mehr. Und außerdem ist das sowieso
bisschen umstritten, ne? Gerade diese Ödipale-Phase.
Ja, wobei, ich mache ja übrigens Praktikum, sorry, wenn ich kurz ausschweife, in
deiner Mutter?
Im Clementin-Kinderhospital. Oh,
ich dachte Ödipale-Phase, okay, sorry.
Und die sind tiefen psychologisch und psychoanalytisch ausgerichtet und da spielen so Sachen wie ödipale Phase und sowas schon auch noch eine Rolle und auch auf eine neue, moderne...
Erklär doch mal ganz kurz dem ungebildeten Zuhörer von 21 Quadratmeter Wohnküche, was die ödipale Phase
ist. Ich zum Beispiel.
Selbstverständlich.
Ich kann es mir denken, aber ich erkläre es mal.
Ja. Also man kennt ja eventuell die Ödipus-Geschichte, die besagt oder diese, wie sagt man, das ist keine Sage, sondern ein...
Na, ist schon irgendwie eine Sage, oder?
Also eine griechische Mythologie eigentlich, würde ich sagen.
Oder ein Mythos.
Ein Mythos, genau. So. Der besagt, oder dass Ödipus wird prophezeit, er hat auch 2 Prophezeiungen bekommen und eine davon wird gerne vergessen, dass er seinen Vater töten und seine Mutter heiraten wird. Und das passiert dann auch auf Umwegen und er weiß dann nicht, dass es seine Mutter ist und er weiß auch nicht, dass es sein Vater ist und dann kommt es am Schluss aber doch irgendwie raus. Und das ist eben auch was man, oder was Freud damals den Kindern zugeschrieben hat. Dass sie nämlich sich dann in einer Phase befinden in ihrer Kindheit, in der sich die Sexualität langsam ausbildet und in der der Vater als Sexualpartner der Mutter eine Art Konkurrenz darstellt. Weil die Mutter ist die nächste Person und man kennt es ja von Kindern, dass die dann sagen, Mama, Mama, ich heirate dich später so. Mhm. Weil die Mutter ist halt einfach die nächste Person im oder öfter. Jetzt auch nicht pauschal gesagt, aber da ist natürlich oft eine starke Bindung da. Und dann ist die Vater quasi die Konkurrenzfigur, so wie bei Ödipus. Dass eben der Vater als Konkurrent, als Person, die man eventuell tötet und die Mutter eben als sexuelles Objekt gesehen wird. Und das spielt tatsächlich heutzutage bei Anorexien zum Beispiel noch eine Rolle. Und dann geht man da auch so ein bisschen auf diese Konkurrenz zurück, zum Beispiel, wenn die Vaterfigur fehlt, wie wird diese Rolle übernommen und wie werden diese Emotionen und diese Bindungen dann anders ausgebildet? Okay. Genau, wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Du machst gerade Praktikum.
Genau, aber du wolltest, glaube ich, irgendwas sagen. Ich hatte dich unterbrochen.
Nee, du wolltest das ausführen. Ich hatte nur nochmal für die ungebildeten Zuhörer wie Lilly gefragt.
Genau, aber ich. Du hattest gesagt.
Oh je.
Jetzt rekonstruier doch nicht, Max. Jetzt erzähl doch mal von deinem Kindergarten.
Von meinem Kindergarten.
Wolltest du nicht davon reden?
Nee, ich habe das nur eingeworfen, weil wir über...
Du hast nicht fertig darüber geredet.
Nee, ich wollte nur das mit der ödipalen Phase
einwerfen. Wenn du jetzt nicht weitermachst, schneide ich das alles hier raus.
Das wäre schlecht. Ja, ich mache da momentan ein Praktikum und es ist sehr interessant.
Was ist denn daran so interessant? Wie bist du denn jetzt auf den Kindergarten gekommen?
Ja, weil du irgendwas über Kinder geredet hast.
Habe ich?
Ja, du wolltest gerade was erzählen.
Du hast auch irgendwas über
Ach so, weil Kinder so früh anale schon mit Phase. Sex irgendwie in Kontakt kommen.
Genau, da waren wir. So.
Genau, und warum ist es, wie kommst du jetzt auf die Kinder, weil die alle miteinander bumsen?
Es wird da geforscht in diesem...
Nein, überhaupt nicht. Nur weil, es ging doch darum, dass Kinder mit Sex in Kontakt kommen. Und dann habe ich diesen Phasenbegriff eingeworfen. Aber eigentlich ging es ja darum, um diesen, was du gesagt hattest, ob unsere Eltern mit uns den Talk geführt haben. Und dann hattest du ausgeführt, dass man als Kind ja schon früher mit Sex in Kontakt
Ich habe dazu kommt. Übrigens ein Beispiel und das macht mich gerade reflektiv wütend. Das Wort gibt's nicht. Also nicht in dem Kontext. Egal. Es macht mich quasi im Nachhinein noch wütend. Und zwar jetzt muss ich überlegen, wann dieses Gerücht aufkam. Ich bin relativ spät in den Kindergarten gekommen, nämlich mit 5 Jahren. Ich wollte davon nicht. Und ich meine, dass es meine Grundschulzeit war, also mit 7 oder so, wurde mir auf einmal, vielleicht auch schon im Kindergarten, auf jeden Fall früh, also im Alter zwischen 5 und 8 Jahren, sag ich mal, wurde mir das Gerücht angehängt, dass ich mal einem Mädchen im Kindergarten, während wir beide alleine waren, einen länglichen Legostein vaginal eingeführt hätte. Und das wirst du als Kind nicht los, ne? Das hat irgendjemand angefangen zu sagen, und ich kann jetzt auch nochmal bestätigen, es ist nicht wahr. Ich wüsste auch nicht, also ich wüsste nicht ein Mädchen, das das zugelassen hätte, mal abgesehen davon, als ich wahrscheinlich damals auch an ganz andere Dinge gedacht habe, als daran, Legosteine jemandem einzuführen. Und es war auf einmal da, dieses Gerücht. Und wie das halt mit so Gerüchten ist, die halten sich sehr hartnäckig. Und ja, also was ich damit sagen will, ist, ja, also das ist der Beweis dafür, dass Kinder anscheinend schon sehr früh an einführen und ähnliches denken.
Mhm. Scheinbar. Aber wurde jetzt das Gespräch mit dir geführt? Oder du hast gesagt, du hast es quasi verdrängt. Oder du erinnerst dich nicht so
sehr. Nee, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, dass es ein Gerücht über mich war.
Okay. Ja,
das hatte ich bis jetzt abgehakt. Jetzt ist es wieder aufgebrochen, diese alte Dame.
Also ich kann dazu kurz sagen, so Gespräche mit meinen Eltern, die haben, wenn dann, sehr kurz stattgefunden. Auch immer in so random Situationen im Auto. So, ja, du, übrigens, Kondome, ha? Ist ja auch eine, ist das ja, ne? Wichtig, so ungefähr waren diese Gespräche. Grüße gehen an der Stelle raus an Mama und Papa. aber ich habe eine sehr eine einprägsame Situation noch lebhaft in Erinnerung, als ich mit meiner ersten Freundin im Auto nach Hause gefahren bin mit ihrem Vater. Und er war der Meinung, mit uns beiden auf dieser Autofahrt reden zu müssen, weil da eben so im Raum stand, ob ich auf sie bei uns, bei mir übernachten darf und nicht bei ihr. Und das war eine sehr unangenehme Situation, weil wir dann da so im Auto hinten drin saßen und dann hat er so angefangen. Ja, zum Thema übernachten, ich meine,
oh Gott,
ich will ja jetzt nicht Opa werden.
Oh Gott. Ach, vor allen Dingen, was ist denn das für ein Opener? Ich will ja kein Opa werden. So. Was?
Das war schon eine interessante Situation, ja.
Dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe, wie gesagt, glaube ich, nie den Talk bekommen, aber ich war, meine erste Freundin habe ich beim Italien-Austausch kennengelernt damals. Und wie das halt mit 16 so ist, wenn man das erste Mal versteht, oh mein Gott, Frauen können mich auch attraktiv finden, was geht denn hier los? Waren wir in einer heftigen Rummachphase. Also von vorne bis hinten quasi. Es war die Standard-Teenie-Beziehung, einfach die ganze Zeit nur. Und wie das halt dann so war, waren wir halt in Italien im Bus unterwegs und sie saß auf meinem Schoß und wir waren halt richtig am und auf einmal werde ich von einer vor mir sitzenden Person so angetippt, die das auch deutlich, also sichtlich unangenehm war, so diese unfassbare öffentliche Orgie zu unterbrechen. Und sie meinte nur so, ey Lauren, der Herr möchte was von, oh, das muss ich rauspiepen, möchte was von dir. Das war mein Lateinlehrer, der auch den Italienkurs gegeben hat. Und er hat schon so erwartend nach hinten geguckt, so streng. Und ich bin nach vorne gegangen. Und dieser Lehrer war, ich schätze mal, zu dem Zeitpunkt so Mitte 40 ungefähr. Und ich komme so nach vorne und er sieht mich sehr streng an. Und es klang, also in meinem Kopf ist es wie so, als würde Gott mit einem seiner
Lauren.
Genau so, mein Sohn. Und er hat dann irgendwie so, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist es, ich habe nicht mehr so viel im Kopf davon, aber es war so nach dem Motto, er wollte so ein bisschen rauskriegen, was denn so zwischen uns läuft und so. Und dann am Ende hat er, das will ich das Beste daran, hat das Gespräch beendet mit, tu bitte nichts, was ich nicht auch tun würde.
Okay.
Was für alle Leute, die diese Person kennen, umso lustiger ist im Nachhinein. Dazu führe ich gerne nach dem Podcast noch ein bisschen weiter aus. Aber ja, auf jeden Fall, das war so mein Talk in die Richtung, so nach dem Motto, wehe, du schwängerst auf dem Italien-Austausch jemanden, Alter, weißt du, wie ich dann hier in der Schule, ne? Ja, fand ich ziemlich gut.
Verstehe. Ich wurde gar nicht aufgeklärt eigentlich.
Deswegen bist du auch so verklemmt.
Das kann gut sein. So,
Labia Minora ist die innere Schamlippe.
Danke für die Aufklärung. Immerhin, also es ist zwar spät, aber immerhin irgendwann, ne? Meine Eltern haben nie darüber geredet. Ich glaube, die hatten auch zu dem Zeitpunkt andere Probleme gehabt, als darüber zu reden. Und dann in der Schule.
Schwule?
In der Schule in der Schule, da, in der Grundschule gab es dann mal hier Sexualkunde, wo dann, wo wir alle im Kreis
in
gehockt.
In der Grundschule?
Ja.
Krass.
Wir haben alle im Kreis gehockt.
Echt erst so.
Ich war auf einer Montessori-Schule und ich habe nicht im Kopf, dass es das bei uns gab.
Also ich hatte das erst so mit Pro Familia, so auf der weiterführenden.
Mit was?
Pro Familia hieß das. Die kamen zu uns und haben dann so darüber geredet. Das
klingt wie eine Sekte.
Ja, schon, das ist vor allem Pro so. Familia, das klingt ja auch
benutzt
so wie...
Benutzt keine Kondome, genau. Hört auf zu verhüten.
Ja.
Nein, aber es war ja tatsächlich...
Hört auf alles, abzutreiben. Alles also doch, da saßen wir im Kreis und so und dann hat die Lehrerin dann irgendwie Kondome und sowas mitgebracht und sich das so über den Finger gestülpt und was weiß ich. Das war ein bisschen weird. Wir haben so ein lustiges Buch gekriegt, wo das auch...
Das muss auch so unangenehm sein als Lehrer, ne? Also...
Ach, wenn die war da ganz locker auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, als Lehrerin ist es einfacher. Also, jetzt kommen wir wieder zu dem Gedanken, oh mein Gott, wo ist die Grenze für den Mann und so. Aber ich glaube, ich meine, ich glaube, als Lehrerin ist es nicht unbedingt einfacher. Weil du dir als Lehrer ja quasi auch irgendwo Mühe geben musst und gerade jetzt mal nicht auf die Grundschule natürlich bezogen, aber wenn die Schüler so um die 18 bis 20 sind, was sie ja in der Oberstufe teilweise sind, musst du dir echt Mühe geben, die nicht zu sexualisieren. So, das kann mal einfacher, mal schwerer sein, könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es teilweise sehr schwer ist. Also ich meine, ich war 18 und wollte Klassenkameradin von mir garantiert, weißt du, und dann kann ich mir vorstellen, dass es dem Lehrer ähnlich ging. Von daher glaube ich, dass gerade dieser Unterricht dann umso schwieriger ist, weil das diese Barriere, dieses, das sind alles geschlechtslose Wesen, die ich unterrichte, quasi unterbricht.
In der Grundschule, auf dem Gymi, da wurde in der 6. Klasse, wollte man Sexualkunde machen, da hatte ich aber eine Lehrerin da gehabt, die war sehr, ich weiß nicht, die war ein bisschen zynisch, muss ich sagen, aber lustig und zynisch gleichzeitig. Die hat dann da vorne gestanden und dann haben die ersten Kinder halt so gefragt, weil es in der 6., 7. Klasse halt üblich ist, dass man dann halt Sexualkunde hatte. Haben die gefragt, so, ja, haben wir jetzt dieses Jahr Sexualkunde? Und die Frau, die Lehrerin, die stand davor und hat dann einfach ganz trocken gesagt, Hodensack. Und dann haben natürlich alle so wie du reagierst, so hat die ganze Klasse reagiert.
Ja, aber so aufgrund der Situationskomik, so, genau. Ne? Ist ja und richtig geil.
Jeder hat dann angefangen zu lachen. Und diese, ja, wenn ihr so darüber lacht, dann machen wir das jetzt noch nicht. Das war ihr Grund und so. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben.
Das ist auch fies, das Wort Hodensack ist schon extrem lustig.
Vor allem, ja,
auch wenn man es trocken sagt.
Ja.
So genauso wie Venushügel oder so. Das
aber
sind so
Hodensack finde ich noch krasser.
Ja, Hodensack wegen des Endes. Sack.
Ja.
Sack ist einfach ein unfassbar lustiges Wort.
Ja. Und dann später hatten wir dann, glaube ich hatte viermal oder sowas in der Schullaufbahn Sexualkunde gehabt. Ich weiß auch nicht. Aber es hat nie was irgendwie...
Mit Abstand die verkleideste Person.
Ja, das hat aber nie irgendwie was Sinnvolles was gebracht irgendwie. Bis auf den einen Unterricht, wo wir über so einen schwarzen Dildo ein Kondom stülpen mussten, wir Mädchen. Moment, wait. Jetzt muss ich mal. Ja, doch, das waren nur Mädchen. Das mussten tatsächlich nur Mädchen machen.
Ja, bei uns wurde das auch getrennt gemacht, um die Hemmschwelle zu.
Ich habe übrigens erst sehr spät, vielleicht mit 21, gelernt, dass man beim Kondom echt aufpassen muss, mit welcher Seite man das macht. Ich finde es bis heute. Also, ich meine, nicht, dass ich gerade aktiv Kondome benutze, aber ich finde es bis heute sehr schwer zu beurteilen, welche Seite denn gerade die ist, die drüber muss und welche nach außen.
Das muss so ein Pfeilchen, das muss so eine Markierung sein.
Ja, ohne Scheiß. Wieso ist das nicht einfacher zu verstehen?
Das ist eine Marklücke.
Innen, außen.
Jetzt mal erst, verstehst du das?
Nee.
Verstehst du das?
Ich finde, man muss das antesten.
Ja, genau, man muss echt so dran. Und selbst dann bin ich mir meistens nicht sicher, weil, ich meine, der Gleitgel-Film da drauf ist jetzt auch nicht dick oder so, dass du jetzt, okay, das trieft total, das weiß ich natürlich, sondern... Kondome sind richtig komisch, Mann.
Ich weiß übrigens noch eine Story so zum Thema Aufklärung. Meine Mutter war früher Gleichstellungsbeauftragte und die hat dann auch mit, soweit ich das in Erinnerung habe, Aufklärungsunterricht organisiert, würde ich jetzt mal so sagen. Und das auch an verschiedenen weiterführenden Schulen, unter anderem auch an einer Hauptschule, beziehungsweise wie sagt man mittlerweile? Anders, ne?
Mittelschule oder?
Heißt es mittlerweile, genau. Und ich weiß noch, dass sie dann erzählt hatte, dass sie dann eben gesagt hat, dass da auch wirklich krasser Bedarf bestand und dass sich dann ein Mädchen gemeldet hat und gefragt hat, heißt das jetzt eigentlich Eier oder gibt es da auch ein anderes Wort für? Also, dass er wirklich, und das in der Hauptschule, da bist du ja, in der Mittelschule bist du ja dann auch schon, weiß ich nicht, welche Klasse das war, aber da ist man dann ja schon auch so alt, dass man das schon wissen sollte, dass das nicht Eier heißt oder dass das nicht der Fachbegriff für Hoden ist.
Eier.
Eier.
Toll.
Tja.
Tja.
Hodensack.
Hodensack.
Ich liebe das Wort Sack. Für mich die beste Stelle in Scott Pilgrim ist tatsächlich durch die Übersetzung entstanden, weil auf, was sagt er auf Englisch? You jerky jerk oder so? Und auf Deutsch sagt er, du sackiger Sack! Das ist so unfassbar lustig. Meine Güte. Da hab ich in meinem Leben bestimmt schon mehrere Tränen drüber vergossen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich einfach wieder schallend lachen, weil es so geil kommt. Du sackiger Sack! Das ist so eine gute Beleidigung.
So nenne ich dich auch immer.
Finde ich voll okay. Ihr könnt mich auch gerne so im Handy einspeichern.
Lauren, du sackiger Sack. Ich habe übrigens einen Freund von mir als, also er hat mal gesagt, dass er oder seine Clique hat sich früher auf MySpace immer so wie das, also der Vorname und dann wie das Lieblingslied genannt, das sie früher hatten. Und bei ihm war es von, ich glaube von Fall Out Boy müsste das sein, Thanks for the Memories. Und ich habe ihn so eingespeichert und immer, wenn er mich anruft oder wenn ich mit ihm schreibe, habe ich einen Ohrwurm von diesem Lied. Ich finde es ganz toll. Das finde ich sehr lustig.
Ich finde es übrigens verrückt, wie sehr solche Klickenriten aussterben, sobald man aus seiner Heimatstadt wegzieht. Darüber habe ich in letzter Zeit generell viele Gespräche mit Freunden gehabt, weil ich habe sehr viele Leute im Freundeskreis, die das Gefühl haben, und ich glaube, auch zu einem bestimmten Punkt geht es mir auch so und bestimmt auch euch vielleicht, die das Gefühl haben, dass die Freundschaften, die man im Studium macht, deutlich oberflächlicher sind als, und zwangsweise, weil die Zeit erstens kürzer ist und zweitens auch die Leute vielleicht nicht so viel da rein investieren wollen, weil sie eben noch ihre alten Freunde haben.
Und man hat vielleicht auch einfach nicht so viel gemeinsam. Also wenn man im Dorf zusammen aufwächst, auf die gleiche Schule geht, danach was zusammen macht, im gleichen Verein spielt, das ist schon richtig.
Genau, und ich habe, wie gesagt, viele Gespräche in letzter Zeit, in denen es darum geht, dass die Leute um mich rum oder auch ich selbst, wie gesagt, oft nicht so den Anklang finde mit Studienkollegen oder dass man das Gefühl hat, okay, beispielsweise jetzt gehen ja viele von uns in den Masterstudiengang irgendwo anders hin oder fangen an irgendwo zu arbeiten und so und dass man nicht das Gefühl hat, okay, jetzt wir bleiben befreundet, sondern okay, jetzt ist die Zeit rum und jetzt sehen wir uns vielleicht nochmal und sind wir Bekannte und so. Und
absolut, cool, ja. Ja.
Und ich finde es schade, ich finde gerade solche Riten, die aussterben, unfassbar schade, weil ich weiß nicht, ich finde, das gibt einfach dem Leben an sich schon mal mehr. Ich habe früher mir immer Mühe gegeben, das haben wir leider aussterben lassen. Wir haben zum Beispiel eine Tradition eingeführt, irgendwann mal komplett. Es gibt den Film Bierfest, ein unfassbar seichter US-amerikanischer Film, in dem es darum geht, dass eine amerikanische Mannschaft auf das jährliche Bierfest in Deutschland fahren. Das ist die Biertrink-Weltmeisterschaft. Genau, und da extremes Kampftrinken betreiben und am Ende natürlich die Deutschen schlagen in ihrer Wettkampfdisziplin ihrer Besten. Und wir haben uns damals als Tradition gemacht, dass wir am dritten Freitag im März, sollte absichtlich so dumm sein, diese Tradition, jedes Jahr Bierfest gucken. Das haben wir dreimal in Folge gemacht und ich ärgere mich bis heute, dass wir das nicht weiter durchgezogen haben. Weil sowas ist geil, sowas macht richtig Spaß.
Voll, auf jeden Fall. Ich kenne es ja auch total so aus Eichenberg und ich muss sagen, ich habe auch echt...
Eichenberg.
Ich habe auch echt wenig Kontakt noch leider und weil ich halt auch echt nicht oft hinkomme und dadurch, dass meine Mutter nicht mehr da wohnt, ist es halt auch echt schwierig. Aber es gibt auch jährlich am Karfreitag in Eichenberg immer, früher hieß es noch Kick and Sauf. Also es wurde auf dem Bolzplatz Fußball gespielt und gesoffen, aber auf Initiative in den letzten Jahren wurde es umbenannt, um Prioritäten auch klar zu machen. Jetzt heißt es halt Sauf and Kick.
Ich glaube, das ist das Karl-Gründerischste, was ich in den letzten zwei Monaten gehört habe.
Das ist Hammer, das ist sehr gut.
Das ist wirklich sehr gut. Regelmäßig verletzt sich auch irgendjemand, tritt in Scherben, reißt sich das Kreuzband oder so, aber es wird immer durchgezogen.
Das ist auch was ich ein bisschen vermisse. Ich war nie einer von den Leuten, aber samstags viel zu früh auf einem arschkalten Bolzplatz stehen, jemand spielt zwei Minuten und kotzt mitten auf den Rasen, weil er so versoffen war noch vom Vortag. Total, das sind so gute Vereinsgeschichten, die gibt's jetzt einfach nicht mehr.
Ja, das aber ist was anderes. Da stimme ich dir auch voll zu, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich habe hier keine Freunde. Nee, also da sind jetzt ein paar Leute weggezogen. Ich habe dann so es hat sich halt nach den Jahren so ein bisschen rauskristallisiert, wir fahren ja zusammen in Urlaub, Laurin.
Oh mein Gott.
Aber gut, da sind ja noch andere Leute dabei. So, by the way.
Zum Glück.
Zum Glück. Aber ich meine, das hat sich dann irgendwann rauskristallisiert. Aber ich meine, von den 50 Leuten oder 60 Leuten, mit denen wir gestartet haben, sind es vielleicht 4 oder 5 so wirklich Buddies so.
Ich glaube, bei mir sind es also so, wo ich das Gefühl habe, mit denen kann ich echt reden, so sind es vielleicht 3.
Im Studium
mit
jetzt?
Mit deiner Freundin.
Nee, die ist ausgenommen. Nee, also wirklich Leute aus unserem Semester. Sind es vielleicht 3 Leute.
Ja, siehst du. Und das ist voll freaky irgendwie. Ja. Sehr obwohl wir am Anfang so eine riesen, wir waren so eine riesen Sauni-Clique, gell?
Ja, war bei uns auch so.
Ja, so furchtbar. Was für eine ekelhafte Gruppendynamik war
das? Ich finde das eigentlich ganz geil. Und ich finde auch schade, dass das kaputt gegangen ist, weil dieses Gang-Feeling fand ich mit am geilsten am Studentensein. Dieses, wir sind alle Erstis, wir sind alle fresh in Darmstadt.
Ja, ja.
Auch, ich war nicht in Darmstadt, aber wenn ich dabei war, so, wir sind alle jetzt gerade in Darmstadt unterwegs, so, yeah, niemand kann uns killen, wir sind gerade von zu Hause ausgezogen, was geht ab?
Das
ist weg.
Das ist aber auch schon so weit weg einfach.
Und das ist halt einfach gar nicht weit weg eigentlich.
Richtig, so, das ist aber echt strange.
Ja. Das ist halt so eine Phase für sich, ne?
Viel schnellere, komische, haltlose Entwicklung irgendwie. Ich finde, das ist nur eine ganz neue Phase und man kann sie überhaupt nicht so richtig zuordnen. Wie krass ich mich verändert habe, seit ich ausgezogen bin. Also oder von dem Punkt, ausgezogen zu sein bis heute. Das ist echt heftig einfach.
Ja, ja.
Und definitiv. Das sind ja 3 Jahre. Das ist nicht viel.
Lange, nee, auf jeden Fall.
Aber dadurch, dass man eben nicht mehr so eine feste Clique hat, nicht so feste Gewohnheiten, dass man muss sich eigentlich komplett neu erfinden. Und tatsächlich muss man das ja dann, oder zumindest stehe ich an dem Punkt, wo ich das tatsächlich nochmal machen muss. Und das ist schon ein komisches Gefühl.
Ich glaube, also dieses sich selbst finden ist einer, also ich weiß nicht, wie das bei euch im Freundeskreis ist, aber bei mir, wie gesagt, gibt es viele Leute, die eben dieses ganze zurücksehnen, dieses Klicken-Ding und so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei mir im Freundeskreis gerade so viele Leute unglücklich sind. Weil sie einfach das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt selbst finden. Mir geht es übrigens ähnlich. Also sie müssen sich jetzt selbst finden. Und dieses Gefühl, sich nicht selbst gefunden zu haben, führt auch zu einer gewissen Ohnmacht.
Ja,
dieses,
total.
Ich weiß eigentlich auch gar nicht, was ich hier gerade mache. Warum mache ich das hier? Warum bin ich hier? Warum bin ich in diesem
Wo will ich überhaupt
Kreis?
Hin?
Ja.
Warum?
Ohne Scheiß.
Genau.
Ohne Scheiß.
Und wie entwickle ich mich in diese Richtung? Wie kann ich aktiv Schritte ergreifen, um das zu machen?
Ja, und ich weiß nicht, ob es euch so geht, da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, aber ich finde, man reflektiert so heftig einfach, also so über das, was man macht, wie man sich verhält, wie man sich anderen gegenüber verhält, wie man selbst sein will, wie man gerade ist, in welche Richtung man sein will, selbst wenn ich schlecht gelaunt bin, dann frage ich mich auch immer so, will ich jetzt gerade der Typ sein, der seinen Gefühlen so nachgeht oder der halt trotzdem irgendwie da drüber steht oder so, ich finde es total krass und früher hat das einen einfach nicht gebockt und das macht so alles viel komplizierter irgendwie. Mm.
Ja, das stimmt. Aber ja. Ich muss auch dazu sagen, ich meine, die Anfangszeiten von Erstdesign und sowas war schon sehr spaßig. Das ist schon ganz cool.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe das wie auch letztes Mal nochmal erwähnt, irgendwie habe ich mich so entwickelt, dass ich da irgendwie mehr introvertierter geworden bin. Einfach, was heißt, keinen Bock habe, aber es ist einfach so, es sind zu viele Impulse, die dann auf mich eintreffen, wenn dann halt wieder etwas Neues startet. Und einerseits freue ich mich, wenn ich jetzt bald meinen Master starte, da werde ich wieder neue Leute kennenlernen und das wird dann wahrscheinlich der ähnliche Prozess sein.
Wahrscheinlich der Prozess nur nochmal runtergedumpt.
Ja, genau. Oder es ändert sich insofern, dass man im Master dann halt wieder festere Beziehungen eingeht, weil man sich wieder was sucht, wo man bleiben will.
Ja, muss man mal abwarten auf jeden Fall.
Je nachdem, wie man tickt oder was man vorhat.
Genau. Ja. Aber einerseits freue ich mich und andererseits ist es wieder so dieses... Ich weiß es nicht, es ist sehr schwer zu beschreiben. Ich muss es für mich, glaube ich, selber nochmal klar machen.
Ja. Ich finde, es ist so ein Stück weit dieses, oder ich finde, man kann es so ein bisschen mit diesem How I Met Your Mother Phänomen verbinden, dass man, da hat man ja auch so ein Bild bekommen. Und ich habe ihr das ja wahrscheinlich auch gesehen in der Phase, wo ihr noch in der Schule wart, wo das noch alles sehr fern war. Und dann hat man dieses Bild bekommen von dieser WG, und von diesem, ich lebe über der Bar und so.
Traum
und
von jedem, oder? So eine WG mit seinen besten Freunden zusammen, wo sich alle immer treffen.
Genau, so. Aber ja, dann bist du halt auch an der Stelle und denkst dir so, okay, so habe ich mir das eigentlich auch irgendwie nicht vorgestellt. Wobei auf der anderen Seite, es gibt auch Momente, wo ich mir denke, ist schon alles super nice. So. Mhm. Das ist echt, aber wie würdet ihr euch so eine, jetzt vor allem, du warst auf Wohnungssuche, du hast jetzt eine Wohnung gefunden, ich bin's momentan. Wie würdest du dir deine perfekte WG, oder was hattest du schon für schlechte Wohnungserfahrungen, oder ihr generell, und Was wäre so eure perfekte Wohnung?
Ich glaube, schlechte Wohnungserfahrung ist schwierig, weil ich erst einmal umgezogen bin davor.
Ja, okay, stimmt.
Und das war jetzt nicht unbedingt schlecht. Also ich muss sagen, dass die WG hier für mich ein bisschen schwierig ist, nicht wegen den Personen, wegen der Personen, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir zu weit gegangen sind mit dem Standard, den wir an uns und an die Wohnung hatten. Die Wohnung ist zu nice. Versteht ihr, was ich meine?
Ihr habt sehr viel Geld reingesteckt.
Wir haben erst, ja, darum geht es ja nicht unbedingt, aber wir haben sehr viel neu gekauft. Die Wohnung ist gut geschnitten, sie hat ein Tageslichtbad, sie hat einen Balkon, da ist ein Induktionsherd, was weiß ich, ja. Das sind alles so Sachen, wo ich mich frage.
Induktionsherd.
Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mich frage, brauche ich das erstens wirklich? Und zweitens, wäre es nicht für mich, auch für meine persönliche Entwicklung, geiler gewesen, wenn ich erstmal in was Ranzigerem untergekommen wäre, wenn alles auch Secondhand wäre und alles gebraucht, und würde es mir dann nicht auch so ein bisschen meinem ökologischen Bewusstsein vielleicht auch ein bisschen besser gehen, weil ich mir denke, okay, ich habe ja nicht alles neu gekauft und ich produziere ja schon wieder Müll für nachfolgende Generationen und so. Deswegen, ich hadere gerade so ein bisschen mit dem ganzen Status quo hier, weil mir auch alles ein bisschen zu clean ist und jetzt mal abgesehen von dem Thron hier in der Ecke, aber es ist alles zu geil schon.
Aber ist es nicht auch so ein bisschen so eine Wunsch, also so ein Bild, das man hat, als Student musst du in einer abgeranzten Wohnung leben und deswegen willst du das jetzt haben, weil auf der anderen Seite, du wirst auch nicht ewig hier wohnen, du wirst auch nochmal umziehen, das kann immer noch ranzig werden.
Bitte. Nee, okay. Ich glaube, also das Ding ist, wenn man eine gute Wohnung hat, dann kommt da auch oder ein gewisses Geld in die Einrichtung investiert hat, dann hat man eine ganz andere Verbundenheit zu den Dingen. Viele Studenten leben in Wohnungen, die sich irgendwie selbst zusammengehackt haben aus Sperrmüll und was weiß ich. Und dementsprechend hat das eine ganz andere, ja, das Verhältnis ist ganz anders zu der Einrichtung. Das heißt, also ich weiß nicht, wie oft ich schon auf Studentenpartys waren, wo die halt irgendwie ihre Tür als B-Punkt-Tisch genutzt haben oder so ein Scheiß halt. Oder halt, dann wurde halt mal ein Stuhl umgeschmissen, der war kaputt, alle haben sich drüber lustig gemacht und so. Wenn hier ein Stuhl kaputt geht, dann kriegt die Person eins auf die Schnauze, Alter. Weißt du, wie teuer der Stuhl war? So, dementsprechend, ich finde das ein bisschen schwierig und ich finde das auch kein, ich mag dieses Verhältnis gar nicht so gerne, weil ich, also, ich meine, klar, zu gewissen Dingen hat man einfach aus Prinzip ein Verhältnis, weil man sie braucht. Jetzt beispielsweise mein Laptop oder so war teuer, dementsprechend habe ich ein besonderes emotionales Verhältnis dazu, dass es dem halbwegs gut geht. Aber ich habe ungern so ein Verhältnis zu einem Stuhl oder zu einem Tisch oder so. Und das macht mir, glaube ich, so ein bisschen zu schaffen. So, ich will da nicht irgendwie so einen Beschützerinstinkt entwickeln, aber es geht nicht anders, weil ich andererseits mir denke, Alter, das war eine Investition und die muss jetzt erstmal halten. Und deswegen, glaube ich, ist dieses abgeranzt Wohnen für unsere jetzigen Lebensverhältnisse deutlich ansprechender und deutlich sinnvoller.
Das stimmt.
Ja, weil du eben nicht weißt, was jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, ne? Weil du bist ja an nichts gebunden, außer an deine Immatrikulationsbescheinigung.
Ja, aber da bist du ja auch nicht so richtig dran gebunden.
Ja, genau. Und selbst das ist ja nicht wirklich so das Ding. So, du hast in 2 Jahren deine Sachen, dein Studium fertig oder in 3 Jahren und in diesen 3 Jahren willst du dir wirklich so teure Sachen kaufen und dann damit umziehen irgendwann?
Auf jeden Fall.
Ja, das ist halt immer so das Ding an. Das ist halt nichts Längerfristiges hier. So.
Ich fand es auch immer so lustig beim Zahnarzt. Also ich habe immer halbjährige Zahnarzttermine halt so zur Kontrolle.
Habe ich nächsten Monat auch.
Und dann war ich da und dann hieß es so, ja, wie sieht's denn dann im Dezember aus und wie viel Uhr? Und ich so, ich weiß nicht mal, in welcher Stadt ich lebe im Dezember.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich weiß
nicht
mal, ob ich doch denselben Namen und dasselbe Geschlecht habe.
Also es ist halt echt so langfristig
klar. Ist das schon sexuelle Belästigung?
Auf jeden Fall.
Also um diese Runde mal zu Ende zu bringen, oder?
Oder?
Darf ich noch was? Darf ich noch was dazu sagen? Meine erste Wohnung war einerseits nämlich genau das. Das war halt einfach, ranzig, klein.
Das mit dem Loch in der Wand?
Das mit dem Loch in der Wand. Wunderbar. Es ist so. Ich habe das am Anfang halt auch gar nicht als schlimm empfunden. Das ist das Witzige. Für mich war das voll okay.
Super strange, ehrlich gesagt.
Dein Mitbewohner hat nicht viel gebumst, oder?
Naja gut, am Anfang hatte ich ja auch noch in einem kleineren Zimmer gewohnt. Da war das Loch nämlich nicht dazwischen. Ich bin dann erst als mein anderer Mitbewohner ausgezogen bin ich ins größere Zimmer dann gezogen. Da war das Loch drin. Aber ich meine, ich wusste, dass das alles hellhörig war. Es war halt sau klein. Es war halt die Küche. Da hättest du nicht reingepasst, Lauren. Hättest du dich nicht mehr erlegen können. Es ging nicht. Und das war mir aber egal, weil mein Standard und meine Erwartungshaltung an eine Wohnung zum ersten Mal ausziehen, ich hatte noch gar keinen Maßstab. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme alles, was okay aussieht. So, nicht viel anders da als mein Zimmer. Und so, das ist dann okay. Und dann 12 Quadratmeter, 11 Quadratmeter, locker. Eine Küche, die 5 Quadratmeter groß ist, auch locker. Kein Problem. Und dann erst nach 3 Jahren, da ist mir dann klar geworden, und die, also ich muss auch dazu sagen, die WG-Zeit mit denen waren wirklich, wirklich schön. Das war wirklich, die sind wirklich gute Freunde von mir geworden am Ende. Aber am Ende wurde mir dann schon klar, jo, so langsam geht's nicht mehr. So langsam muss ich irgendwie raus. Und selbst das, also ich bin auch nicht so, ich habe nämlich genau das, ich will nichts wirklich investieren, weil ich genau weiß, ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen werde. Deswegen versuche ich da so minimalistisch zu bleiben, obwohl das auch nicht so ganz funktioniert. Also, aber was Möbeln betrifft oder sowas, so wenig und minimalistisch zu bleiben, wie es geht irgendwie. Und damit komme ich klar. Also es hängt ja auch von der Persönlichkeit irgendwie ab. So.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Eine Illustro-Folge, 21 Quadratmeter Wohnküche, geht zu Ende. Wir haben geredet über sexuelle Belästigung, Nacktbaden, Genitalien. Und außerdem am Ende dann über Existenzkrisen verbunden mit Minimalismus bei der Wohnungssuche, I guess.
Ja, schön, denke. Schön.
Alles abgehakt.
Wie ist das eigentlich nächste Woche? Wir sind ja gar nicht da, ne? Oder?
Und ja. Übernächste?
Aber übernächste sind wir doch wieder da.
Mann, Liddy, ey.
Echt?
Hier, bei 21 Quadratmeter.
Okay, yeah. Und
Labia Minora.
So, ihr inneren Schamlippen, eine weitere Folge ist unbeschadet überstanden. Ich fahr jetzt erstmal Genpool. Lol, in 2 Wochen gibt's neues Ohrenfutter. Haltet bis dahin eure Schwellkörper steif und haut rein.